Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Studierende, liebes interessiertes Publikum, es ist mir eine große Ehre und eine ganz persönliche Freude, heute Ulrich Beck hier in unserem Institutskolloquium zu begrüßen. Ulrich Beck, der sicher einer der meistgelesenen, wenn nicht der meistgelesene lebende Soziologe weltweit ist. Ja, es gibt natürlich welche, die nicht mehr leben, die sicher auch viel gelesen werden. Aber seine Bücher sind in 35 Sprachen übersetzt worden, also insofern tatsächlich eine breite Verbreitung gefunden. Dazu kommt eine besondere Präsenz und Engagement von Ulrich Beck in der Öffentlichkeit, gerade auch in den Medien. Er gehört zu den wenigen Soziologen, Sozialwissenschaftlern, die sich regelmäßig in der Presse zu hochkomplexen Fragen aktueller Politik äußern und so auch als öffentliche Intellektuelle Stellung nehmen. Allein wegen dieser wissenschaftlichen und öffentlichen Popularität und Präsenz verbietet es sich schon, auf die lange Liste der Werke und Begriffe von Ulrich Beck hier ausführlich einzugehen. Die meisten werden das eine oder andere irgendwo, irgendwie gelesen haben. Ich will aber doch einige für uns hier zentrale Stationen nennen. Da ist natürlich zunächst mal der Begriff der Risikogesellschaft, den er geprägt hat, der auch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und zuletzt 2007 als Weltrisikogesellschaft neu gefasst wurde. Er ist einer der Väter, wenn man das so sagen kann, der Theorie reflexiver Moderne, die auch verstanden werden kann, denke ich, als eine Kritik und als Bruch mit der bis dahin dominanten Erzählung des unaufhaltsamen Fortschritts von Moderne und die auch verstanden werden kann als eine kritische Revision des universalen Anspruchs eines westlichen Verständnisses von Moderne, immer auch festgemacht an realen Prozessen eines Reflexivwerdens von Moderne, wie wir das gerade gegenwärtig im Zuge der verschärften Globalisierung beobachten können. Diesen letzten Punkt, dies auch sozusagen das westliche Verständnis von Moderne zu aus einer globalen Perspektive zu reflektieren, damit auch zu dezentrieren, ist ein Aspekt, an dem Ulrich Beck seit Jahren weiterarbeitet. Die Moderne auch von verschiedenen Standpunkten aus neu zu denken, eben nicht nur von dem klassischen sozusagen westlichen Standpunkt aus. Daraus hat sich dann ein Begriff des Kosmopolitismus entwickelt, der bei Ulrich Beck ein ganz spezifisches Format eigentlich annimmt, einerseits sich auch also auf reale Prozesse einer radikalisierten Globalisierung bezieht und andererseits bezieht er sich aber auch auf eine Kosmopolitisierung der Sozialwissenschaften, die mit diesen Prozessen befasst sind und ihrer Forschungsperspektiven. Das ist dann der Begriff des methodologischen Kosmopolitismus, der von Ulrich Beck dahingehend geprägt wurde. Zuletzt hat er einen quasi globalen Dialog zur Theorie der reflexiven oder der zweiten Moderne initiiert, an dem Soziologen und Anthropologen vor allem aus Südostasien teilgenommen haben und Europa. Hier ging es darum, tatsächlich das einzulösen, was auch eine postkoloniale Kritik der Moderne einfordert, nämlich die Perspektiven, Erfahrungen der nicht-westlichen Welt auch theoretisch sozusagen zu beteiligen für eine Erneuerung des unabgeschlossenen Projekts der Moderne. Das kann man jetzt, diesen mehr oder weniger globalen Dialog, kann man nachlesen im neuesten Heft der British Journal of Sociology. Und man kann es auch auf Deutsch nachlesen im neuesten Band der sozialen Welt. Der Titel ist...
Was anderes.
ist was anderes. Ja. Ah, okay, also man muss dann doch das Englische und das Deutsche vielleicht lesen.
Das Überraschende ist auch, das Deutsche ist Englisch, das kommt noch dazu.
Ach so, okay, also es gibt, dann bin ich da nicht ganz richtig informiert. Es gibt also zwei englische Versionen, die sich wahrscheinlich beide lohnen zu lesen natürlich. Und der deutsche Titel zumindest, oder? Gibt es dann überhaupt einen deutschen Titel auch, oder? Also eigentlich auf Englisch heißt es Varieties of Second Modernity, zu Deutsch Variationen der zweiten Moderne. Ein weiteres ganz neues Buch möchte ich noch nennen, das gerade bei Suhrkamp rausgekommen ist, ein schmales Bändchen zum Thema Weltinnenpolitik, in dem Ulrich Becks gesammelte Zeitungsbeiträge der letzten Jahre, kann man sagen, oder? Na, vielleicht auch des letzten Jahres, versammelt sind, in denen er Stellung nimmt zu aktuellen Krisen des politischen Umgangs mit einer verschärften Globalisierung, vom Klimawandel über Finanzkrise bis zu einem von diesen Prozessen herausgeforderten Europa. Dazu kann man auch, wenn man heute nicht genug bekommen hat, was ich denke, kann man auch morgen mehr erfahren, genau zu diesem Thema Weltinnenpolitik. Da wird Ulrich Beck im Foyer des Deutschen Theaters im Gespräch sein mit Renate Künast und dann das nochmal unter einem spezifischen Aspekt betrachten, nämlich Berliner Weltinnenpolitik. Und das ist, wird also sicherlich eine interessante Perspektive sein. Das findet morgen interessanterweise auch vormittags statt, von 11.30 Uhr bis 13 Uhr im Foyer des Deutschen Theaters. Europa und die laufenden politischen Prozesse der Europäisierung sind große Themen, die Ulrich Beck schon länger verfolgt. Europa als ein exemplarischer, derzeit zu studierender, empirischer Fall reflexiver Modernisierung und auch Kosmopolitisierung. Und insofern sind all diese Perspektiven von Ulrich Beck, von denen ich jetzt auch nur sozusagen ausschnitthaft die hier Wesentlichen genannt habe, ganz zentral für unser Anliegen, das wir hier im Kolloquium verfolgen, nämlich über die Dezentrierung Europas neu nachzudenken. Vor allem auch sein Ansatz des methodologischen Kosmopolitismus ist hier für unser Thema sehr wichtig, weil es damit eben auch darum geht, dies für eine grundsätzliche Frage an die Praxis unserer Forschung zu überdenken. Ulrich Beck steht besonders auch für eine kosmopolitische Öffnung der Soziologie, also der er das auch ständig zumutet sozusagen, und zwar nicht nur in Richtung einer globalen Erweiterung derjenigen, die sich als Soziologen daran an diesem Projekt beteiligen, sondern auch in Richtung einer interdisziplinären oder vielleicht auch transdisziplinären Erweiterung der Beschäftigung mit diesen Fragen. Und dabei ist er immer auch, wie ich das aus persönlicher Erfahrung weiß, interessiert an einem Dialog mit Anthropologie und Ethnologie. Wir sind seit Jahren dazu im Gespräch und auch immer in der Diskussion eben zur Frage der Kosmopolitisierung generell und besonders eben auch Europas. Das heutige Thema wird insbesondere auch diese methodologischen Fragen, denke ich, nochmal aufgreifen und womit wir uns fragen können, welches neue sozialwissenschaftliche Instrumentarium wir brauchen, um den neuen kosmopolitischen Realitäten gerecht zu werden. Und bevor ich jetzt gleich den Titel nochmal nenne, der auch gleich zu sehen sein wird, noch ein kleiner Hinweis bzw. Frage ans Publikum. Es gibt hier einen Kollegen, der Ulrich Beck filmen möchte und zum Teil vielleicht aber auch das Publikum mal filmt, das Ganze im Rahmen aber eines eher wissenschaftlichen Projekts, richtig? Global Citizenship, habe ich das richtig in Erinnerung? Falls jemand was dagegen hat, dass er dann im Bild erscheint, möge er das jetzt hier äußern. Ja, ich denke, man sollte das fragen vorher. Michi unbedingt in den Film. Okay, wenn das alles geklärt ist, dann nenne ich jetzt noch den Titel des heutigen Vortrags: Reflexive Europäisierung, die Krise Europas als Herausforderung an die Sozialwissenschaften und gebe Ulrich Beck das Wort.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schließt sich ja nicht aus, lässt sich durchaus miteinander verbinden. Vielen Dank für deine sehr freundliche Einladung und Einleitung. Bisschen schwierig, solchen Ansprüchen dann auch mit einem Vortrag noch gerecht zu werden. Aber es macht ja nichts, ja nicht scheitern, gehört ja bekanntlich zum Leben. Ich möchte eine Vorbemerkung noch machen, es freut mich sehr, ich war ja gestern auch bei dem Vortrag dabei, dass Regina Röhmhild hier angekommen ist. Ich beglückwünsche das Kollegium für diesen Sachverhalt und beglückwünsche Regina dazu. Ich konnte heute in einem Gespräch, heute Nachmittag, das anregende Milieu und die anregenden Kollegen hier kennenlernen. Ich möchte sage das auch deswegen, weil es Überschneidungen gibt zu dem Vortrag von Regina und möchte das auch so erklärt wissen. Das war gestern in ihrer Einführung, ich nehme an, aufgrund des Vorbehalts gegen Bayern, nicht richtig zur Sprache gekommen. Wir haben die letzten zwei Jahre zusammen in München kooperiert und deswegen bitte ich also um Nachsicht, dass ich teilweise das, was ich von Regina gelernt habe, jetzt hier nochmal vortrage.
Das wäre
höchstens
Vorteile.
Die Einzelheiten können wir dann nachdiskutieren. Wenn eine Weltordnung zusammenbricht, beginnt das Nachdenken darüber. Das gilt nicht für den heute vorherrschenden Typus der Gesellschaftstheorie, der in universalistischer Erhabenheit und schlafwanderischer Sicherheit über den Niederungen des epochalen Wandels, Klimawandel, Finanzkrise, Krise der Demokratie und der nationalstaatlichen Institutionen hinweg schwebt. Diese universalistische Gesellschaftstheorie, sei es nun eine strukturalistische, eine interaktionistische, eine marxistische, eine kritische oder eine Systemtheorie, ist meines Erachtens heute antiquiert und provinziell. Ich würde auch in Anknüpfung und Abgrenzung deutlich unterscheiden zwischen Universalismus und Kosmopolitismus. Wir haben sowieso schon so viele Missverständnisse an dem Begriff des Kosmopolitismus, dass wir ihm sozusagen nicht alles anlasten sollten. Zwar ist in der philosophischen Tradition, etwa bei Kant, werden die Begriffe gleich verwandt, teilweise auch bei Habermas, aber trotzdem würde ich vorschlagen, das zu unterscheiden. Denn die universalistische Perspektive der Gesellschaftstheorie ist sozusagen der normale Gestus, in dem Gesellschaftstheorie betrieben wird, nicht nur bei uns, sondern überall und auch durch die Geschichte hindurch, nämlich die Vorstellung, dass man von dieser Gesellschaft, die man analysiert, auf die Gesellschaft allgemein extrapolieren kann und dass das sozusagen gleichzeitig auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaftstheorie. Ich glaube, das ist provinziell. Provinziell ist es, weil es sozusagen unreflektiert die europäische Erfahrung generalisiert. Möglicherweise nicht nur die europäische, auch die amerikanische Erfahrung. Ich meine, das kann man auf Parsons, das kann man auf Bourdieu, das kann man auf Foucault, das kann man auf alle möglichen Leute projizieren. Aber ich will mich gar nicht in dieser Reihe nennen, aber ich habe diesen Fehler auch gemacht mit der Risikogesellschaft. Das ist letzten Endes der Versuch, sozusagen eine europäische oder eine deutsche Erfahrung möglicherweise zu universalisieren. Also es ist ein ganz normaler, bisher jedenfalls hingenommener Gestus, Reflexionsform der Gesellschaftstheorie, die meines Erachtens nicht mehr geht, nicht mehr funktioniert, auch wenn man sie weiter betreibt. Und zwar eben einerseits, weil es die europäische oder westliche Erfahrung generalisiert, besonders nachdrücklich können Sie das übrigens bei Parsons sehen, aber letzten Endes auch bei Luhmann. Und gleichzeitig das, was ich die als Unterscheidung zwischen erster und zweiter Moderne einführt, also sozusagen der Bruch innerhalb der Moderne, nicht sehen will, nicht zur Kenntnis nehmen will. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg für die Gesellschaftstheorie als den sozusagen über die verschiedenen Erfahrungszusammenhänge und Kontexte von Modernisierung und durch sie hindurch einen theoretischen Versuch zu starten. Das nenne ich die kosmopolitische Wende der Gesellschaftstheorie, also der Versuch, wie immer das konzeptionell geht oder wie das methodisch geht, nicht mehr einfach durch eine Extrapolation von irgendeinem Ort, wo man gerade ist und denkt, sondern eben in einem systematischen Versuch durch ganz heterogene Erfahrungen hindurch Gesellschaftstheorie neu zu betreiben, neu zu begründen. Nicht zuletzt auch deswegen, das haben wir in dem Vortrag gestern gehört und wahrscheinlich haben Sie das schon in vielen anderen Vorträgen gehört, weil ja auch diese gegensätzlichen Erfahrungen, diese Zeitunterschiede, diese geografischen Erfahrungsunterschiede, die historischen Unterschiede an den verschiedenen Orten präsent sind. Über diese kosmopolitische Wende der Gesellschaftstheorie möchte ich heute am Beispiel der Krise Europas im Zeitalter der Kosmopolitisierung sehr verkürzt einige Bemerkungen vortragen, und zwar in vier Schritten. Erstens, was meint Kosmopolitisierung? Einerseits im Gegensatz zum Kosmopolitismus, andererseits aber auch zu der üblichen Diskussion von Globalisierung. Zweitens, inwieweit eröffnet die kosmopolitische Wende einen neuen Blick auf die aktuelle Krise Europas? Drittens, welche methodologischen Konsequenzen lassen sich daraus ziehen? Und viertens, welche politischen Konsequenzen? Das alles sehr gerafft. Zunächst, was meint Kosmopolitisierung? Wir leben nicht in einer Ära des Kosmopolitismus, sondern wir leben in einem Zeitalter der Kosmopolitisierung. Das ist meine These. Nicht Kosmopolitismus, sondern Kosmopolitisierung. Dieses Konzept von Kosmopolitismus und Kosmopolitisierung ist ein enorm umkämpftes Terrain inzwischen. Es ist sozusagen eine, ich weiß nicht, wie weit das hier bei Ihnen durchdringt, aber es ist eine der lebhaftesten Diskussionen im angelsprachigen Raum, ganz interdisziplinär von internationaler Politik über politische Theorie, Geografie, Ethnologie, Anthropologie und viele andere Disziplinen, auch Juristen, die sich daran beteiligen. Aber ich meine, dass es wichtig ist, diesen Begriff der Kosmopolitisierung, nicht weil der Begriff wichtig ist, sondern weil dahinter sich ein ganz bedeutsamer Sachverhalt verbirgt oder damit angesprochen werden soll, den ich hier zunächst mal eben angesichts dieser Sprachverwirrung an einem Fallbeispiel, einem exemplarischen Fallbeispiel erläutern möchte. Und zwar dieses Fallbeispiel trage ich unter der Überschrift frische Niere vor. Wir reden über zweite Moderne, das meint die Folgen der radikalisierten Moderne, der radikalisierten ersten Moderne heben die Grundlagen, die institutionellen Grundlagen der Moderne auf. Also die Folgen der radikalisierten Moderne, auch die Siege der radikalisierten Moderne heben die Grundlagen der bisherigen institutionellen Grundlagen der bisherigen Modernisierung auf. Ein Beispiel dafür ist der Sieg der Transplantationsmedizin. Nicht die Krise, sondern der Sieg. Hat nämlich die eigenen Grundlagen, ethischen Grundlagen, auch sozialen Grundlagen hinweggefegt und einer Schattenwirtschaft, Schattenwirtschaft den Weg bereitet, welche den Weltmarkt mit frischen Organen versorgt. In der radikal ungleichen Welt gibt es offenbar keinen Mangel an verzweifelten Individuen, die bereit sind, eine Niere, ein Teil ihrer Leber, eine Lunge, ein Auge oder auch einen Hoden für Almosen zu verkaufen. Die Schicksale auf Organe wartende Patienten im Zentrum sind auf obskure Weise mit den Schicksalen der verzweifelten Armen in der Peripherie verknotet, denn beide Gruppen ringen mit Problemen des unmittelbaren Überlebens. So und hier entsteht etwas, was ich Kosmopolitisierung der Not nenne. In einer faszinierenden Fallstudie hat die Anthropologin Nancy Shepard-Hughes gezeigt, wie die Ausgeschlossenen der Welt, die wirtschaftlich und politisch Enteigneten, Flüchtlinge, Obdachlose, Straßenkinder, Migranten ohne Papiere, Häftlinge, alternde Prostituierte, Zigarettenschmuggler und Diebe sich dazu gezwungen sehen, ihre Organe zu verkaufen. Sie werden auf diese Weise physisch, moralisch und wirtschaftlich zum Bestandteil sterbenskranker Personen eben im Zentrum, die so reich sind, sich die Organe kaufen zu können und medizinisch einsetzen, einflicken zu lassen. In den kosmopolitischen Körperlandschaften der Individuen verschmelzen auf diese Weise unsichtbar Kontinente, Rassen, Klassen, Nationen und Religionen. Muslimische Nieren reinigen christliches Blut. Weiße Rassisten atmen mit der Hilfe schwarzer Lungen. Der blonde Manager blickt mit den Augen eines afrikanischen Straßenkindes auf die Welt. Ein säkularer Millionär überlebt dank der Leber, die aus einer protestantischen Prostituierten in einer brasilianischen Favela geschnitten wurde. Die Körper der Reichen werden zu Flickenteppichen. Die Armen sind im Gegenteil zu tatsächlich oder potenziell einäugigen, einnierigen Ersatzteillagern verstümmelt worden. Und dies geschah, wie die wohlhabenden Kranken sich selbst gebetsmühlenartig versichern, durch ihren freien Willen und in ihrem eigenen Interesse. Der stückweise Verkauf ihrer Organe ist ihre Lebensversicherung. Am anderen Ende des Prozesses entsteht der biopolitische Weltbürger, ein weißer, männlicher Körper, fit oder fett, mit dem Zusatz einer indischen Niere oder einem muslimischen Auge und so weiter und so fort. Das erinnert an den schönen Satz von Stuart Hall: Wir sind der Zucker im Tee der Engländer. Aber es ist dennoch ein anderer Sachverhalt und es ist ganz interessant, gleich mal auf die, also auf der einen Seite ist die Parallele offensichtlich, aber die Unterschiede sind auch interessant, weil es sich eben in der Perspektive sozusagen der reflexiven Modernisierung oder der Kosmopolitisierung in diesem Sinne um die Antizipation einer Zukunft handelt. Also sozusagen um einen zukünftigen Prozess. Wir sehen sozusagen gerade die ersten stilbildenden Elemente einer Zukunft, die sich immer weiter ausbreitet, möglicherweise, während der Postkolonialismus oder die postkoloniale Perspektive die Gegenwart der Vergangenheit, also die Vergangenheit in der Gegenwart zu analysieren versucht. In gewisser Weise handelt es sich also um eine Archäologie der Vergangenheit und um eine Archäologie der Zukunft, jeweils in der Gegenwart. Im Allgemeinen folgt der Verkehr lebender Nieren den bereitstehenden Routen der Kapitalflüsse vom Süden in den Norden, von den Armen zu den wohlhabenden Körpern, von den schwarzen und braunen Körpern zu den Weißen und von den Frauen zu den Männern oder von den armen Männern zu den wohlhabenderen. Frauen werden selten zu Nutznießerinnen gekaufter Organe. So ist das Zeitalter der Kosmopolitisierung noch einmal geteilt, einerseits nach kaufenden und verkaufenden Nationen und andererseits differenziert nach verschiedenen Körpern, Geschlechtskörpern, die davon profitieren oder die auf diese Weise ausgebeutet werden. Das ist sozusagen ein Beispiel. Man kann das jetzt aber verallgemeinern. Es bringt meines Erachtens, das macht die Sache interessant und darüber könnten wir auch diskutieren. Es bringt den Sachverhalt der Kosmopolitisierung, so wie er mir vor Augen steht, sozusagen auf den Punkt. und sozusagen übertreibt ihn geradezu, aber macht damit die Spitze deutlich. Ich meine, eine andere Parallele ist etwa sind die Fortschritte der Fortpflanzungsmedizin. Das kann ich jetzt gar nicht entfalten, aber wir haben ja hier eine Spezialistin auch, die das vielleicht sogar nachher in der Diskussion noch mit einbringen kann. Aber ich habe das, ich sitze mit meiner Frau an einem Buch, das unter anderem auch dieses Thema behandelt, deswegen ist das auch eine lange Geschichte. Wir haben das für uns auf die Formel gebracht. Es entsteht dabei zum Beispiel ein Satz wie der folgende: Meine Mutter war eine spanische Eizelle. Was heißt das eigentlich? Oder meine Mutter war eine indische Leihmutter. Welche Realität sozusagen verbirgt sich in diesen Sätzen? Und dann ergibt sich sozusagen genau diese ähnliche Frage der Kosmopolitisierung und Ausdifferenzierung von diesen Realitäten, dieser Verzahnung, dieses leiblichen Ineinanders von ganz heterogenen Welten. Eben aufgrund wiederum der Siege der Modernisierung, in diesem Fall der Fortpflanzungsmedizin, in Kombination, übrigens, das muss man in Zusammenhang stellen, mit einem globalisierten Kapitalismus, mit einem Neoliberalismus, in dem die Grenzen durchlässig oder sogar aufgehoben werden und in dem die Verantwortung für die entsprechenden Prozesse den Individuen zugemutet werden als zentrale Entscheider und nicht irgendwelche Regulierungsinstanzen von Staaten oder Ethikkommissionen. Was sich in diesen Fallbeispielen exemplarisch zeigt, ist, dass die Kosmopolitisierung eine Grundtatsache der Conditio Humana am Beginn des 21. Jahrhunderts zu fassen versucht. Unter anderem auch deswegen, weil die Duale, in denen wir die Moderne, eben die erste Moderne würde ich sagen, denken, konzeptionell denken und denen wir auch sozusagen institutionell und im Wissenschaftskanon organisiert sind, aufgehoben werden und unterlaufen werden, eben im Sinne von national, international, wir und die anderen, Natur und Gesellschaft, Zentrum und Peripherie, lokal und global, alle diese Dualismen werden unterlaufen und entstehen neue Realitäten. Ein Punkt, den wir heute in der Diskussion nur berührt haben, der aber auch wichtig ist, die Kosmopolitisierungsdiskussion ist ebenso wie die Globalisierungsdiskussion von einem wirklichen Mangel gekennzeichnet. Das muss man offen aussprechen, damit man ihn überwinden kann. Sie ist weitgehend sozusagen eine Diskussion, die die Raumdimension ins Zentrum stellt, die Territorialität und die sozusagen Aufhebung der territorialen Bindung, aber unterbelichtet ist in der Zeitdimension und in der Dimension der Geschichte und der unterschiedlichen der gleichzeitigen Ungleichzeitigkeiten, die damit verbunden sind. Also die Frage, wer konstruiert wie eigentlich diese Tatsachen der Kosmopolitisierung und wer rekonstruiert sie, ist eine Schlüsselfrage. Ich glaube, es ist auch eine Schlüsselfrage der Sozialwissenschaften in ihrem ganzen Kanon. Und mir scheint es angesichts, wenn man diesen Sachverhalt vor Augen hält, diese Tatsachen vor Augen hält, wichtig eben zwischen philosophischem Kosmopolitismus und eben sozialwissenschaftlicher Kosmopolitisierung zu unterscheiden. Wenn Sie sich überhaupt mal mit der Diskussion beschäftigen, und ich glaube, man kommt früher oder später nicht umhin, und es ist auch interessant, eine Diskussion dieser Art, dann ist der Kosmopolitismusbegriff und auch die Wirkungsgeschichte des Kosmopolitismusbegriffs außerordentlich interessant. Ich habe mich deswegen auch entschlossen, diesen Begriff zu wählen, weil er sozusagen eine ganz lange, zumindest europäische Tradition, möglicherweise sogar eine außereuropäische Tradition noch hat, der zurückreicht zur griechischen Philosophie, ganz typisch, in ganz typischen Konstellationen, wie also dem Aufhebung von Identitäten und Gruppenidentitäten immer wieder in verschiedenen Phasen eine große Bedeutung gewinnt. Also er reicht weit hinter dem Begriff des Nationalismus zurück, hat deswegen also das Paradox, dass er sozusagen eine ganz lange Tradition hat, die am Anfang der Moderne wieder eine neue Bedeutung gewinnen könnte. Er hat dann eine Blüte gehabt, insbesondere in Europa im 17. und 18. Jahrhundert. Natürlich Kant, aber alle anderen großen Namen haben sich mit Kosmopolitismus, Patriotismus, Nationalismus befasst. Das war sozusagen die große Diskussion in Europa und er ist mit dem Nationalismus verschwunden, diese Diskussion. Sogar nicht nur verschwunden, sondern negativ bewertet worden. Der deutsche Faschismus hat sozusagen die Leute, die unter die Kategorie der Menschen gerieten, die zerstört wurden, die verbrannt werden sollten, das waren alles Kosmopoliten. Egal, ob sie Kommunisten waren, Juden oder was auch immer. Es ist sozusagen ein totaler Bedeutungsumschlag, eine schwere Belastung für den Begriff des Kosmopolitismus heute in fast allen Bereichen, weil er da noch immer mit belastet ist. Aber eben gleichzeitig das Interesse, dass hier eigentlich eine Tradition, eine ganz alte Tradition, aufgehoben ist, die interessant neu auch für den Beginn des 21. Jahrhunderts interpretiert werden kann, aber eben in einer krassen Abgrenzung zunächst von dem philosophischen Kosmopolitismus, der einfach immer dadurch vernichtet wird oder auch kritisiert wird oder beiseite gelegt wird, dass man ihn mit Idealismus gleichsetzt, eine schöne Idee, aber hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und deswegen diese Umkehrung. Kosmopolitisierung ist ein Sachverhalt, über den Soziologen Auskunft geben müssen, mit denen sich beschäftigen müssen. Kosmopolitisierung führt keineswegs zu Kosmopolitismus, also irgendeine Umsetzung im Sinne des Idealismus ist abwegig, vielleicht eine der vielen Möglichkeiten, aber eher ist das Gegenteil wahrscheinlich, neue Abgrenzung, neue Konflikte. Aber eben trotzdem eine Tradition, die genau auf eine andere Weise auch erinnert an den Grundsachverhalt des Kosmopolitismus. Eben bei Kant, und Sie werden diese Vorurteile auch in der Diskussion immer wieder finden, bei Kant, aber vielen anderen ist der Kosmopolitismus elitär. Es sind häufig die Kapitalisten, die Kosmopoliten sind, die Flieger, die also in den Business Lounge sitzen und so weiter, während hier sichtbar wird in der neuen Diskussion, das ist eben so interessant, ganz andere Gruppen geraten sozusagen in die Perspektive der Kosmopolitisierung, Migranten, aber eben auch Sachverhalte, wie ich sie eben geschildert habe. Wenn man das soziologisch stärker typisiert, und insofern ist die Soziologie, glaube ich, immer noch sehr interessant und wichtig. Und Sie werden auch bemerken, dass ich eigentlich versuche, sozusagen die Begrifflichkeit der Soziologie neu zu interpretieren unter diesen Vorzeichen. Dann kann man sagen, Kosmopolitisierung findet zunächst und zentral an den intermediären Instanzen und Institutionen statt. Das heißt, alles das, was die, also wir machen immer anscheinend so ein Makro, Mikro- und Meso-Ebene. Meso-Ebene sind diese intermediären Institutionen wie Familie, Berufsarbeit, Nachbarschaft, aber auch das Dorf. Dann natürlich auf einer größeren Makro-Ebene auch Staaten und vieles andere mehr. Klassen, Erwerbsarbeit. Das sind, glaube ich, die zentralen Punkte und natürlich die Migration, das haben wir gestern gehört, als ein wesentliches Thema, das hinzukommt. So viel zum ersten Punkt. Was heißt nun Kosmopolitisierung Europas? Wie lässt sich das auf Europa anwenden? Zuvor kurz die Frage, was meint eigentlich Europa? Nun kann man sagen, so eine Frage zuvor kurz zu stellen und zu beantworten, bedeutet das Überspielen von Inkompetenz, die man dabei unfreiwillig zeigt. Trotzdem scheint es mir wichtig, nachdem ich also auch ein dickes Buch darüber geschrieben habe, da wenigstens ein Angebot zu machen. Es gibt nicht so etwas wie Europa. Wenn man Europa sich sozusagen im Sinne der nationalstaatlichen Organisation vorstellt. Es gibt kein Europa, es gibt einen Prozess der Europäisierung. Europa ist eigentlich eine Europäisierung, ein institutionalisierter Veränderungsprozess des dauernden Wandels von den Mitgliedsländern der Europäischen Union, was Europa einschließt und ausschließt, wo und wie seine territorialen Grenzen verlaufen, welche institutionelle Form dieses Europa besitzt und welche institutionelle Architektur es künftig besitzen soll. Keiner dieser Punkte ist geklärt. Europa ist kein fixierter Zustand. Europa ist ein anderes Wort für variable Geometrie, variable nationale Interessen, variable Betroffenheit, variable Innen- und Außenverhältnisse, variable Staatlichkeit, variable Identität. Das gilt gerade auch für den institutionellen Kern Europas, nämlich die Europäische Union. Im ersten Zugriff lässt sich die Europäische Union nur als Gegenbild zu der nationalstaatlichen Ordnung begreifen. Und das ist ganz wichtig, weil, glaube ich, eines der großen Selbstmissverständnisse, die nicht nur in der öffentlichen politischen Diskussion, sondern auch in den Sozialwissenschaften kursiert und die meines Erachtens sozusagen das Selbstverständnis der Europäer blockiert, gerade gegenteilig ist. Also man muss es im Gegensatz zum nationalstaatlichen Paradigma formulieren. Die Europäische Union ist keine Nation, ist keine große Nation, kann auch eine solche nicht werden, selbst wenn man immer wieder sagt, es sollte oder es müsste oder es wäre schön. Ich glaube, das ist einfach wiederum sozusagen dieser nationale Blick, der das vorgaukelt. Es ist auch kein Superstaat. Es kann auch kein solcher Superstaat werden, dann würde er alle Nationalstaaten aufheben. Und das ist aber genau die Befürchtung, die den Widerstand auch gegen Europa überall immer wieder aktiviert. Aber das ist ein wirkliches Missverständnis. Man kann das, wenn man sich fragt, worin liegt eigentlich die Besonderheit der Europäischen Union und worin liegt auch die Besonderheit der Macht, die die Europäische Union hat, dann ist ein Beispiel ganz illustrativ, nämlich, dass die Europäische Union beispielsweise im Hinblick auf die Türkei, ohne dass die Türkei ein Mitglied der Europäischen Union ist, in der Türkei einen enormen Prozess der Selbsteuropäisierung in Gang setzt. Also die Türkei führt Reformen durch, um Mitglied der Europäischen Union zu werden, und zwar in eigener Regie. Darin zeigt sich sozusagen diese grenzenübergreifende Macht der Europäischen Union, die man nicht unterschätzen sollte, weil sie eben auch sozusagen Verpflichtungen beinhaltet, bestimmte Grundnormen der Europäischen Union zu akzeptieren und umzusetzen, um überhaupt Mitglied der Europäischen Union zu werden. Ich glaube, dass daraus eben auch Elemente dieser Friedensmission entstehen, die Europäische Union ja konkretisiert. Kurz gesagt, Europa ist keine vorgegebene räumliche Hülle, in der sich Europäisierung sozusagen als Durchsetzungsprozess entfalten kann. Und für das Ziel dieses Prozesses gibt es bislang weder eine konzeptionelle Vorgabe noch ein historisches Vorbild. Meines Erachtens ist, und das ist in dieser Zeit der Bedrohung der Europäischen Union ja wichtig, dass das ausgesprochen wird, meines Erachtens ist die Europäische Union die interessanteste und beste Erfindung im politischen seit der Erfindung des Nationalstaats am Beginn der Neuzeit. Und zwar deswegen, weil es eigentlich ein Modell, und es ist zum Verzweifeln, dass sozusagen dieses Modell einfach nicht in die Köpfe der Menschen hinein zu operieren ist, weil es ein Modell ist, das in der Tat sozusagen die Strukturen von Staaten durch eine institutionalisierte Kooperationsform nicht entmächtigt, sondern in neuer Form ermächtigt. Und Souveränität unter Bedingungen sozusagen von Kosmopolitisierung erst im Rahmen einer solchen rechtlich organisierten institutionellen Form ermöglicht wird. Wir kommen vielleicht darauf zurück und Sie können ja auch entsprechende Diskussionen in der Diskussion da nochmal nachgreifen. Also Sie merken, ich glaube, ist es in der Zeit, in dieser Krise, und wir reden ja sozusagen heute in der Krise der europäischen und in einer der existenziellen Krisen, wirklich das Wort für dieses Europa zu erheben. Und ich wundere mich immer, wie wenig das sozusagen unter Intellektuellen oder auch unter Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, tatsächlich geschieht. Das zeigt sich eben, diese Besonderheit der Europäischen Union und ihrer Konstruktion zeigt sich heute auch in der Euro-Krise. Wenn Sie die Diskussion verfolgt haben, und es blieb uns ja alle nichts anderes übrig, als sie zu verfolgen, dann werden Sie sich erinnern daran, dass insbesondere die Ökonomen sagen, mein Gott, wie konnte man nur den Euro schaffen, ohne sozusagen entsprechende europäisch-politische Regulierungsinstitutionen parallel dazu zu schaffen. Wie kann man sozusagen eine gemeinsame Währung ohne europäische Politik, Finanzpolitik schaffen? Die Pointe ist, das war genau die Idee. Und ich meine, man muss sich nur an die Diskussion erinnern. Man versuchte, das war auch sozusagen der Trick, der die ganze Europäisierung kennzeichnet, etwas in Gang zu setzen, von dem dann mit einer gewissen Zwangsläufigkeit durch den Prozess der Krise hindurch eine Erweiterung auch der politischen Institutionen notwendig wird und als solcher sich auch durchsetzt. Gerade sozusagen eine Europäisierung einzuleiten, das war etwas die Hoffnung, in der Erwartung, dass die daraus folgenden Krisen dann entsprechende politische Regulationen auslösen und in Gang setzen, das war sozusagen die Absicht. Insofern ist es etwas uninformiert, wenn man das im Nachhinein nicht mehr richtig versteht. Ja, postkoloniale Europäisierung, das ist eines der Themen, das wir auch gestern ja gehört haben. Und hier ist also, kann ich mich kurz fassen, denn im Grunde genommen gibt es da keine wesentlichen Unterschiede. In der Tat, und das ist auch eine Selbstkritik, die ich an dem Buch, was ich mit Edgar Grande über kosmopolitisches Europa geschrieben habe, haben wir es dort nicht getan, was aber ganz generell sozusagen die europäische Soziologie und Theorie kennzeichnet, uns wirklich mit der immanenten Bedeutung des Postkolonialismus für Europa, also für die Herausbildung erstmal europäischer Nationalstaaten, aber auch möglicherweise für die Herausbildung der Europäischen Union zu befassen. Also wie eigentlich der Zusammenhang besteht zwischen Postkolonialismus und Europäischer Union. Wir wissen einiges darüber, über sozusagen den Zusammenhang zwischen der Nationalstaatsbildung unter den Bedingungen Postkolonialismus. Und da ist die Forschung ja evident und sehr präzis. Aber wie sich dasselbe sozusagen auf die Europäische Union, insbesondere auch möglicherweise auf die Entwicklung nach dem Zusammenbruch des Ost-West-Gegensatzes ausgewirkt hat, welche Rolle dabei der Postkolonialismus spielt, ist meines Erachtens bisher unzureichend oder gar nicht behandelt worden. Interessant ist hier nur wieder der Punkt, den ich vorhin schon angedeutet habe. Entscheidend ist hier wiederum, dass wir es nicht nur mit einer fortwirkenden postkolonialen Vergangenheit zu tun haben, sondern dass wir es auch eben mit einer variierten, möglicherweise nicht nur postkolonialen Zukunft der Entwicklung Europas zu tun haben, wie ich an dem Beispiel der lebenden Niere zu zeigen versucht habe, oder eben auch in den vielen parallelen Prozessen, die ablaufen, nicht zuletzt auch unter Bedingungen des Klimawandels, in dem wir wissen, dass die Folgewirkungen der europäischen Modernisierung und ihre Universalisierung über die Welt inzwischen lebensbedrohende Folgen haben und gleichzeitig aber sozusagen die Frage der Ungleichheit und der Gerechtigkeit in einer radikalen Weise neu stellen, in der Europa eben nur ein Akteur gegenüber vielen anderen Akteuren geworden ist. Man kann hier nur und muss das vielleicht auch tun, das haben wir auch in unserem Buch nicht getan, nochmal kurz daran erinnern. Einerseits ist, und das finde ich nach wie vor evident und auch wichtig zu sehen, Europa eine geradezu eine politische Erfindung, wie man aus Todfeinden Nachbarn macht. Also das ist, wenn man sich in die Geschichte hineindenkt, nicht, wenn man zum Beispiel Thomas Mann nur mal herausgegriffen in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen liest, mit welcher Selbstverständlichkeit er sagt, das wird eine ewige Feindschaft in Europa geben, nicht wie das am Beginn des 20. Jahrhunderts und natürlich die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts völlig unüberwindlich schien und wir heute zunächst mal mindestens innerhalb Europas das eigentlich ausschließen. Nicht? Die Bundeswehr wird jetzt reduziert. Dass überhaupt noch Konflikte zwischen Nachbarn in Europa auftauchen wird, ist gar nicht mehr im Horizont drin. Nicht? Was das für eine Entwicklung in Europa ist, das kann man sich eigentlich gar nicht genug vergegenwärtigen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben den Krieg exportiert. Nicht? Wir haben den Krieg exportiert. Das ist wieder so ein Beispiel und auch ausgeblendet. Darüber kann man reden, weshalb und warum. Aber man kann nicht sagen, dass dieses Europa sozusagen es ist sozusagen nach innen teilweise friedfertig geworden, aber nach außen hat es nach wie vor auch eine militärische Interventionskraft entwickelt, von der man nicht ohne weiteres absehen kann. Was wir aktuell erleben im Hinblick auf Europa, ist meines Erachtens auch nochmal interessant. Nehmen wir das Beispiel der Finanzkrise. Die globale Finanzkrise hat als Nebenwirkung wiederum im Rahmen reflexiver Modernisierung gedacht, zur Folge, dass die Institutionen, ja sogar das gesamte institutionelle Instrumentarium der Europäischen Union, entwertet wurde. Also im Hinblick auf die globale Krise hat die Europäische Union keine Antwort. Gerade weil sie sozusagen keine Regulierungsinstrumente hat. Das wiederum hat zur Folge, dass mit einer gewissen Zwangsläufigkeit die nationalen Regierungen neu ermächtigt werden. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass wir sozusagen eine Diskussion haben, die sich erstmal ganz darauf konzentriert, was die Regierungen machen. Dabei ist allerdings interessant, dass sich in der Risikokrise des Euro neue Machtverhältnisse herauskristallisiert haben. Und wir können das ja gerade zurzeit auch beobachten. Im Entscheidungsfall handelt nicht die Europäische Kommission, nicht der EU-Präsident, nicht der Ratspräsident. Im Ernstfall handelt die deutsche Bundeskanzlerin in möglicherweise Kooperation mit Frankreichs Präsident Sarkozy. Angela Merkel ist nicht Angela Kohl oder Angela Brandt. Hatte doch Bundeskanzler Kohl in seinem Regierungsprogramm für die Jahre 1991 bis 1994 gesagt, ich zitiere, Deutschland ist unser Vaterland, Europa ist unsere Zukunft. Und Willy Brandt sagte während der ersten Krise des gesamtdeutschen Bundestages, ich zitiere, Deutsch und Europäisch gehören jetzt und hoffentlich alle Zukunft zusammen. Die Wende, die Merkel augenblicklich einleitet, rührt an einen empfindlichen Nerv auch der europäischen Nachbarn. Angela Merkel ist letzten Endes Angela Bush. Wie der US-Präsident Bush das Terrorrisiko nutzte, um der Restwelt seinen Unilateralismus aufzudrängen, so nutzt Angela Bush das europäische Finanzrisiko, um Resteuropa unilateral die deutsche Stabilitätspolitik aufzudrängen, aufzuzwingen. Die D-Mark war die Währung der deutschen Macht. Das soll nun auch für den Euro gelten. Dem Zerfall des bedrohten Euro wird der D-Mark-Nationalismus nachträglich und nachhaltig eingeprägt. Wir haben es mit einem deutschen Euronationalismus zu tun, der mit der bislang in der deutschen Nachkriegspolitik so erfolgreichen Prämisse des Multilateralismus in Europa bricht. Merkwürdigerweise findet diese Diskussion über diesen Punkt in der deutschen Öffentlichkeit so gut wie überhaupt nicht statt, während es genau umgekehrt sozusagen in allen anderen Ländern zum Schlüsselthema wird. Und es ist überraschend, wie wenig sozusagen diese Debatte selbst in den pluralen Stimmen der Öffentlichkeit hier präsent wird. aus der Perspektive, aus der postkolonialen Perspektive der sich entwickelnden Länder betrachtet, zeigt sich der Machtverfall Europas. Es ist gekennzeichnet durch eine Machtverschiebung zugunsten der postkolonialen, sich entwickelnden Länder, die zum Beispiel auch, die sich auch in der Teilnahme an den G20-Gipfel niederschlägt. Eine Verschiebung des Schwerpunkts der weltökonomischen Machtgeografie vom Atlantik zum Pazifik. Die schleichende Entmonopolisierung des US-Dollars als globale Leitwährung zugunsten einer Bündelung verschiedener Währungen und bilateraler Währungsabkommen. Und hinzu kommt die wachsende Bedeutung der Süd-Süd-Kooperation und Ost-Süd-Kooperation zur Lösung wirtschaftlicher Probleme und nicht zuletzt der Verlust an moralischer Autorität und Vorbildlichkeit des ehemaligen euroamerikanischen Zentrums. Ich meine, daraus müssen wir eine Frage, ich formuliere es nur als Frage, nicht als These und Überzeugung, wir müssen eine Frage diskutieren, inwieweit nicht wir mit einer Konstellation der Kosmopolitisierung Europas konfrontiert sind, in dem die Machtverhältnisse kippen, und zwar dramatisch kippen, und zwar in dem Sinne, es dreht sich nicht mehr um das Verhältnis von Postkolonialismus und Zentrum, so wie wir das bisher diskutiert haben, sondern es beginnt die Präkolonialisierung des Ex-Zentrums durch den Ex-Postkolonialismus. Also das, was wir noch immer als Postkolonialismus diskutieren und irgendwie in die Diskussion aufnehmen wollen, ist inzwischen schon sozusagen dieser Vorstellungswelt entwichen. Und wir, die wir immer noch glauben, in ehrfürchtigen Begriffen des Zentrums über uns reden zu können, bemerken gar nicht sozusagen, dass diese Machtstellung schmilzt und möglicherweise schon der Vergangenheit angehört. Damit komme ich zu meinem dritten Teil, den methodologischen Konsequenzen. Kritik des methodologischen Nationalismus sowie die Alternative des methodologischen Kosmopolitismus. Also der erste Punkt ist meines Erachtens sehr evident. Diese Fragen der Kosmopolitisierung können wir nicht mehr in einem Paradigma analysieren, deren Fokus starr und steif auf den Nationalstaat gerichtet ist. Das ist prinzipiell nicht mehr möglich. Die Bornierungen, um überhaupt die Kosmopolitisierung ins Blickfeld zu geraten, egal wie wir das machen, können wir nicht mehr sozusagen einfach so, wie wir Sozialwissenschaften bisher programmiert haben, den Nationalstaat, die nationale Gesellschaft oder den Vergleich derselben zum Zentrum der Disziplin machen. Der methodologische Nationalismus geht davon aus, dass Nation, Staat und Gesellschaft die natürlichen sozialen und politischen Formen der modernen Welt sein. Er nimmt eine natürliche Aufteilung der Menschheit in eine begrenzte Zahl von Nationen an, die sich im Inneren als Nationalstaaten organisieren und nach außen hin von anderen Nationalstaaten abgrenzen. Er geht sogar noch weiter und stellt diese äußere Begrenzung im Zusammenhang mit der Konkurrenz zwischen Nationalstaaten als Zentralkategorie politischer und gesellschaftlicher Organisationen dar. Tatsächlich ist das soziologische Denken ja sogar die soziologische Imagination, und möglicherweise gilt das nicht nur für die Soziologie, ein Gefangener des Nationalstaats. Alles wird dem Nationalstaat zugerechnet. Demokratie, Staat, Wohlfahrtsstaat, Recht, dann auch entsprechend komplementär die internationale Ordnung. Das ist völlig unbefragt, sozusagen die Schablone, in der wir die Welt sehen und der gemäß auch die Disziplinen geordnet sind. Und eben dieser methodologische Nationalismus hindert die Sozialwissenschaften daran, den Prozess der Kosmopolitisierung im Allgemeinen und eben der Europäisierung in ihrer spezifischen Verwicklung überhaupt ins Blickfeld der Analyse zu rücken. Wo nationale Akteure diesen Glauben anhängen, spreche ich von einer nationalen Perspektive. Wo diese Sicht sozialwissenschaftliche Beobachter bestimmt, vom methodologischen Nationalismus. Also es ist wichtig, zwischen der Akteursperspektive und der Beobachterperspektive zu unterscheiden, denn ist es so, dass sozusagen von der Akteursperspektive sich keineswegs irgendwie eine logische Schlussfolgerung auf die Beobachterperspektive ergibt, was immer wieder unterstellt wird. Aber das ist eigentlich, was der methodologische Nationalismus macht. Er setzt, und das ist überraschend für die hochreflektierten Sozialwissenschaften, er setzt den nationalen Blick und den Beobachterblick weitgehend gleich, also in wesentlichen Punkten weitgehend gleich und verfehlt damit von dem gesamten Ansatz, also nicht nur in einer oberflächlichen Sicht, sondern von der Begrifflichkeit der Organisation der Daten und so weiter, die Realitäten der Verwobenheit und natürlich der vielen Perspektiven, die damit verbunden sind. Eine Schlüsselfrage, die demgegenüber, lassen Sie mich so sagen, Kritik am methodologischen Nationalismus ist wichtig, gut und lässt sich wahrscheinlich über breite Strecken auch sorgfältig ausarbeiten und begründen. Das wird wahrscheinlich aber an der Praxis der Sozialwissenschaften wenig ändern. Die Änderung geschieht erst dann, wenn eine Alternative sichtbar wird. Wenn wirklich sichtbar wird, wie man es sonst machen kann und wie das sozusagen, wie Daten organisiert werden können, wie Forschung organisiert werden kann, wie Forschungsorganisationen organisiert werden kann, die den methodologischen Nationalismus überwindet. Deswegen habe ich zunächst mal den Begriff und auch die Idee des methodologischen Kosmopolitismus gesetzt und auch als Forschungsziel, als innere Ziel auch soziologischer Forschung behauptet und zum Teil auch erprobt. Die Frage ist dabei, wie können Untersuchungseinheiten jenseits des methodologischen Nationalismus gefunden und festgelegt werden, die es erlauben, eben die komplexen Prozesse der Kosmopolitisierung, diese Dependenz, Interdependenz, das Kippen, die gleichzeitige Ungleichzeitigkeit überhaupt in den Horizont, in den Fokus der Sozialwissenschaften zu bekommen und dies nicht nur, weil sozusagen jetzt das eine brillante einzelne Untersuchung ist, sondern da sind wir Soziologen einfach schon ein Stück weiter, sondern weil wir eine Methode dazu haben, weil wir versuchen sozusagen eine Methodologie zu entwickeln, die genau das ermöglicht und auch nachvollziehbar ermöglicht. Das ist sozusagen ein offenes Projekt. Wenn man sich fragt, wo gibt es das denn schon? Fände ich so, dass das nun völlig neu erfunden werden muss, gibt ja viele Ansatzpunkte dafür, dann kann ich sagen, in vielen Fächern, also teilweise in der Soziologie, Ethnologie, Anthropologie, Geografie oder auch in den Politikwissenschaften, haben sich eine zahlreiche Konzepte entwickelt, die alle in diese Richtung gehen, die also alle versuchen, die Gleichsetzung von Gesellschaft, Nation und Staat aufzubrechen. Ich nenne nur einige, sehr früh, sehr interessant, Paul Gilroy mit seinem Black Atlantic, ganz auch eben die Alternative gleich sozusagen Black Atlantic als Untersuchungseinheit und auch schon mit dem Unterton sozusagen die methodologische Fixierung auf das Nationale und die Nationalkultur aufzubrechen. Saskia Sassen mit vielen Beispielen Global City und der Mehrdimensionalität, die dabei notwendig ist. Apadurai mit seinen Idee der Landschaften, der Scapes und auch den methodischen Folgen, die darin verbunden sind. Martin Orgrow, der wird hier nicht in demselben Maße rezipiert, kann aber als einer sozusagen der Denkväter einer globalen Soziologie gelten, mit seinem Konzept des Global Age. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und ein bisschen auch meine Analysen, beispielsweise mit dem Buch von Grande, was wir zusammengeschrieben haben, über das kosmopolitische Europa. Für den methodologischen Kosmopolitismus ist es besonderer Bedeutung, die Frage nach dem Stellenwert und des Nationalstaates für methodologische Fragen aufzuwerfen. Die methodologisch radikale Möglichkeit besteht darin, dass die nationale Rahmung der Untersuchungseinheit ersetzt wird durch andere Foki. Wenn man den methodologischen Nationalismus darauf beschränken würde, würde man allerdings seine Reichweite und seine Anwendungsmöglichkeit unzulässig einschränken. Denn die empirische Globalisierungsforschung hat längst gezeigt, dass der Nationalstaat auch im Zeitalter der Globalisierung neu aufgewertet wird, sich transformiert und sogar neu aufgewertet wird. Man darf also sozusagen die Kritik des methodologischen Nationalismus nicht verbinden mit der Hinweis, der Nationalstaat spielt keine Rolle mehr, sondern die Pointe ist, dass man sozusagen den epistemologischen Monopolanspruch des Nationalstaates, egal ob er sozusagen aufgewertet wird oder abgewertet wird, kritisiert. Also warum die Gleichsetzung von Wissenschaft mit der nationalen Untersuchungseinheit und mit der ganzen Begrifflichkeit, die damit verbunden ist. In diesem Zusammenhang muss eben auch betont werden, das ist sozusagen die Kritik, die mir auch häufig entgegengehalten wird, der Nationalstaat spielt ja nach wie vor eine große Rolle, beispielsweise in der Verteilung von Wohlfahrtschancen oder in der Konstruktion von Grenzen und so weiter. Aber daraus einen methodologischen Nationalismus abzuleiten, käme einem Fehlschuss gleich. Also man kann sozusagen nicht von der Bedeutung oder Nichtbedeutung des Nationalstaates auf die Notwendigkeit eines methodologischen Nationalismus schließen, denn das würde von der Akteursperspektive auf die Beobachterperspektive schließen. Das ist eigentlich ein Grunderkenntnis der Soziologie, dass man das nicht ohne weiteres tun sollte, aber würde eben gerade auch den Charakter der Verflechtungen und der multiplen Akteure, denen sich Nationalstaaten inzwischen ausgesetzt sehen, nicht gerecht werden. Wir haben in unserem Forschungsinstitut, damit meine ich den Sonderforschungsbereich reflexive Modernisierung, in dem 10 Jahre lang Forschung zu diesem Thema durchgeführt wurde, eine Reihe von Projekten, insbesondere unter der Regie von Edgar Grande, durchgeführt, die sozusagen eine Alternative mal ins Zentrum stellen und von der aus auch diesen methodologischen Kosmopolitismus wenigstens exemplarisch entwickeln. Und das sind transnationale Risikoregime, transnationale Politik- und Risikoregime. Dieser Begriff bezieht sich auf neue Formen transnationaler Institutionenbildung, vielleicht nicht Institutionenbildung, aber in jedem Fall sozusagen der Kommunikation und des Austausches von solchen Elementen der Institutionenbildung, die sich gerade im Rahmen von Regulierungsproblemen, von Risiken, verschiedenste Arten von Risiken festmachen lassen, beispielsweise Klimawandel, die Regulierung des Internets oder der Besteuerung transnationaler Unternehmen, alles das haben wir dort auch erforscht. Und diese transnationalen Politik- oder Risikoregime organisieren transnationale Interaktionen, deren Grenzen eben gerade nicht durch nationale Hoheitsrechte definiert werden, sondern durch ein spezifisches Regulierungsproblem. Sie integrieren sehr verschiedene und extrem variable Gruppen von Akteuren, also es ist keineswegs eine einheitliche Definition von Mitgliedern, dafür zentral öffentliche und private Akteure und sie erstrecken sich über ganz verschiedene geografische Räume und Ebenen, für die sie Geltung beanspruchen und können damit als eine interessante sozusagen Untersuchungseinheit betrachtet werden, an der eben methodologischer Nationalismus durchbrochen wird durch eine neue kosmopolitische Methodologie. Und das Interessante ist, dass Nationalstaaten ja dabei eine Rolle spielen. Die spielen ja sozusagen, sind nicht ausgeschlossen, sondern spielen in dem Zusammenhang eine Rolle. Nach wie vor sind sie sogar teilweise Schlüsselakteure, wenn es um die Umsetzung der dort gewonnenen Ergebnisse geht. Interessanterweise haben wir dabei herausgefunden, dass gerade bei der Klimapolitik die Transnationalisierung zu einem bloßen Schauplatz des Nationalen zu verkümmern droht, weil dort nach wie vor die Nationalstaaten die Regulierung sehr stark für sich beanspruchen. Ein anderes Beispiel ist, das erwähne ich auch deswegen, weil das sozusagen deinem Interesse an dem Lokalen, wie immer man es definiert, nahe kommt, man muss nicht sozusagen, um den methodologischen Nationalismus zu überwinden, kann man nach wie vor den Nationalstaat und die Nationalgesellschaft als Untersuchungseinheit wählen. Auch das ist möglich. Man muss sozusagen nur jetzt die Interdependenzen und die neuen Mischverhältnisse ins Zentrum stellen und damit auch auf lokaler Ebene möglicherweise genau die Formen des Postkolonialismus analysieren. Ich glaube, das kann man ganz gut bei Saskia Sassen in ihrem neuen Buch zeigen, aber auch in Arbeiten von Daniel Levy zu der Durchsetzung von Human Rights, zum Human Rights Prinzip. Hier wird der nationale und lokale Raum zu einem hochkomplexen Schauplatz des Globalen, ja zu einem Herstellungsprozess dessen, was dann globale oder globales oder transnationales nennen kann. Gerade wegen der Verwobenheit der Welt beginnt vieles lokal, wenn eben oft auch transnational, translokal, das grenzenübergreifende Netz strategisch handelnder subnationaler Akteure, das aus intensiven Transaktionen, Experten und Informationsströmen geknüpft ist, eine Verkörperung denationalisierter Räumlichkeit und Zeitlichkeit ist weder national noch global, sondern sozusagen lokal kosmopolitisch. Ich komme zu meinem letzten Punkt, den politischen Folgen. Ich möchte das nochmal ein bisschen zuspitzen, auch das ist ja nicht mehr üblich in der Soziologie auf politische Folgen zu reflektieren, und möchte dabei fünf Lebenslügen nationaler Politik ganz kurz Revue passieren lassen. Also dahinter steht die Vorstellung, dass in der Tat Kosmopolitisierung nicht nur als ein Schicksal begriffen werden muss, das sozusagen auf uns herniederfällt und dem wir ausgesetzt sind, wie Globalisierung immer gedacht wird, sondern dass es neben Zwängen eben auch neue Handlungsoptionen öffnet, und zwar in einem Ausmaß, wie viele sich das gar nicht richtig vorstellen können. Eine erste Lebenslüge, man könnte sie die Lebenslüge der globalisierten Welt nennen, kommt in dem Satz zum Ausdruck: Niemand kann gegen die Märkte Politik machen. Dieses Diktum, das übrigens Joschka Fischer gesagt hat, war exemplarisch oder ist vielleicht sogar exemplarisch für das Selbstverständnis der politischen Klasse in den vergangenen Jahrzehnten. Die Politiker betrachteten sich als Getriebene in einem vom global agierenden Kapital dominierten Machtspiel. Es handelt sich hierbei um einen doppelten Sinne, um eine Lebenslüge der unpolitischen Unschuld. Zum einen wird unterschlagen, dass die politische Klasse durch ihr Agieren die angebliche Handlungsohnmacht selbst herbeigeführt hat. Sie hat nämlich die Regeln der globalisierten Märkte auf nationaler Ebene als Reformpolitik durchgesetzt, und auf diesem Weg erzeugte sie das angeblich nicht länger zu beeinflussende Globalisierungsschicksal. Das globale Kapital erlangt nur dann seine unantastbare Macht, wenn die Politik aktiv sozusagen diese Art von Globalisierung betreibt. Zum anderen ist Globalisierung häufig sozusagen eine Ausrede, um den mit dem im Alltag der Menschen hereinschlagenden globalen Risiken und den damit verbundenen Handlungsdruck abzuwehren. Das Argument ist so gestrickt: Da es keine globalen politischen Antworten auf Globalisierungsfolgen gibt, ja nicht einmal geben kann, geht gar nichts. Allerdings existiert auch die strategische Option, das skizzierte Argument genau andersherum zu wenden. Politiker wecken dann die Erwartung, deren Unerfüllbarkeit eigentlich allen bekannt ist. Vor einem G20-Gipfel fordert man etwa, auf die Innenpolitik schielend, lautstark eine irgendwie geartete globale Finanzmarktsteuer, obwohl man weiß, dass diese keine Durchsetzungschancen hat. Die Devise, es geht alles nur global und deshalb geht gar nichts, erlaubt also die gezielte Entkopplung von Reden und Handeln. Nationale Lebenslüge. Die nationale Lebenslüge basiert auf der Annahme, es könnte in der real existierenden Kosmopolitisierung eine Rückkehr zur nationalstaatlichen Idylle geben. So erklingt überall das Klagelied: Europa ist eine gesichtslose Bürokratie. Europa zersetzt die Demokratie. Europa untergräbt die Vielfalt der Nationen. An dieser Kritik mag einiges richtig sein. Falsch wird sie, wenn sie vom Grundsatz ausgeht: Ohne Nation keine Demokratie. Nach dieser nationalstaatlichen Logik gilt: Ein postnationales Europa muss ein postdemokratisches Europa sein. Das wiederum heißt, je mehr EU, desto weniger Demokratie. Diese Argumentation ist aus einer ganzen Reihe von Gründen falsch. Und man kann an ihr zugleich recht anschaulich die Borniertheit des nationalen Blicks freilegen. Erstens verkennen ihre Verfechter, dass der Weg zu einem demokratischen Europa nicht identisch sein kann mit dem der nationalen Demokratie. Selbst der Begriff der Demokratie muss als Maßstab für die Europäische Union ein anderer sein. Denn die Europäische Union besteht aus demokratischen Staaten, ist aber kein Staat im herkömmlichen Sinne. Damit wird es zweitens fraglich, ob sich die für den modernen Nationalstaat entwickelten Demokratiemodelle auf die EU überhaupt übertragen lassen und ob zur demokratischen Legitimation europäischer Politik nicht andere postnationale Ansätze erdacht werden müssen. Dazu gibt es eine riesige Diskussion, die man sich vergegenwärtigen kann, aber die ich jetzt hier nicht im Einzelnen vorstellen kann. Die neoliberale Lebenslüge, auch nur ganz kurz. Eng mit der nationalen ist die neoliberale Lebenslüge verbunden. In der Ära nach dem Kalten Krieg ist die neoliberale Globalisierung zum entscheidenden normativen und politischen Kraft geworden. An den Altären des allmächtigen Marktgottes wird immer wieder das Versprechen erneuert, dass alle, die sich den Geboten des Weltmarktes unterwerfen, mit irdischen Reichtümern gesegnet werden. Letztlich beansprucht der Neoliberalismus, der bessere Sozialismus zu sein. Weil wenn man dem Markt nur folgt, dann wird Ungleichheit abgebaut und wir leben sozusagen in dem, was der Sozialismus leider nicht erreichen konnte. Allerdings werfen globale Risiken, also Klimawandel, Finanzkrisen, die Ordnung, die neoliberale Koalition von Kapital und Staat hervorgebracht hat, über den Haufen. Also wir haben es mit so einer Koalition zu tun, denn sie werfen das über den Haufen, weil globale Risiken Staaten ermächtigen und zivilgesellschaftliche Bewegungen ermächtigen, da sie neue Legitimationsquellen und Handlungsoptionen zum Vorschein bringen. Also das kann man ja an den letzten dramatischen Ereignissen gut verfolgen, wie plötzlich die Staaten zurückkommen, wenn es darum geht, die Katastrophen zu bewältigen, aber auch eben zivilgesellschaftliche Bewegungen haben neue Legitimationsquellen und damit neue Handlungschancen. Und sie entmächtigen das Kapital, weil gerade sozusagen Kapitalbewegungen unter Anklage geraten, die Nebenfolgen zu erzeugen, die jetzt alle bedrohen. Das können Sie auch an der Bankenkrise wie an dem Klimawandel und an allen anderen Risiken festmachen. Also das Interessante ist, dass gerade durch die Weltrisikogesellschaft diese Koalition ins Wanken gerät und neue Handlungsmöglichkeiten entstehen, die aber in diesem Rahmen gar nicht wahrgenommen werden. Die neomarxistische oder man könnte auch sagen neokommunistische Lebenslüge, denn wir haben es eigentlich mit einem Neokommunismus zu tun, also sozusagen auf bestimmten Ebenen, ich weiß nicht, in Berlin wahrscheinlich noch mehr als in München, da würde ich Ihnen in gewisser Weise recht geben, in München kann man das nicht bemerken, das ist einfach wir bemerken in München sowieso die Weltungleichheit nicht in dem Maße, wie das hier in Berlin geschieht, da ist man einfach, kann man sich leicht einbilden, dass es alles allen Menschen eigentlich ziemlich gut geht und dass die Probleme, die so die Welt beunruhigen, mehr in den Medien stattfinden als in der Realität. Aber zurück zu der marxistischen oder neomarxistischen Lebenslüge. Im Grunde genommen ist die neomarxistische Diskussion eng verbunden mit der neoliberalen. Denn beide Positionen behaupten die Dominanz des Kapitals, die Unmöglichkeit einer politischen Reaktion. Ich meine, wenn Sie den Aufwand von Neomarxisten und Neokommunisten sich angucken, mit der die zeigen, dass sozusagen das Kapital alles beherrscht aber sozusagen alles immer weitergeht, sozusagen eine Bewegung des Krisenkapitalismus, der aber keine Chance mehr hat. Weil früher war ja irgendwo noch mal eine Handlungschance drin. Das wird jetzt aber alles mit abgeschafft. Dann ist das eigentlich ein ganz ähnliches Paradigma von der Architektur her, wie es der Neoliberalismus anbietet, bloß mit einer extrem entgegengesetzten Wirkung. Sozusagen die pechschwarzen Schwestern des Neoliberalismus. Und das ist auch für mich das Überraschende. Das ist sozusagen wirkliche, belehren Sie mich, ich lasse mich in dem Punkt sehr gerne belehren, dass es wirkliche Ansätze einer postnationalen Linken, die versucht sozusagen den Politikbegriff für weltinnenpolitische Fragen neu zu formulieren und sozusagen aus dem nationalstaatlichen Paradigma herauszuführen, praktisch nicht gibt. Sondern auch die linke Partei, dann in die Neue Linke, ist ja sehr stark mit dem nationalen Wohlfahrtsstaat verheiratet und fast immer sogar mit nationalistischen Untertönen, die viele der Fragen, mit denen wir es hier zu tun haben, die wir verhandelt haben, gar nicht ins Blickfeld rücken kann. Die technokratische Lebenslüge, ich will sie dann auch nicht länger langweilen mit dieser Aufzählung, das reicht dann ja auch irgendwo, gehen die bisher thematisierten Positionen von einer Minimalisierung der politischen die bisherigen Positionen gehen von einer Minimalisierung der politischen Optionen aus. Alle sagen, es gibt eigentlich keine wirklichen politischen Optionen oder jedenfalls sind nur wenige übrig geblieben, wenn man das ganze Spektrum sich anguckt. Im Grunde genommen sind wir den Zwängen ausgesetzt und können wenig tun. Die technokratische Position versucht nun gerade umgekehrt unter dem Eindruck der Menschheitsgefahren die Maximalisierung des politischen Handlungsraumes darzustellen. Das Beispiel sind die Klimaforscher. Die sind zweifellos großartige Realisten. Wir alle verdanken ihnen ja, dass wir überhaupt das Klimaproblem als ein Problem ernst nehmen. Denn im Gegensatz zu der Unterstellung, dass wir das irgendwie sehen können, ist ja, oder dass das was mit dem Wetter zu tun hat, nicht? Das ist ja alles völlig unverbindlich. Die diskutieren ja in Dimensionen von Klimawandel, die sich über Jahrtausende erstrecken, völlig geschickterweise, ich meine, davon können wir Soziologen und Sozialwissenschaftler nur lernen, völlig abgekoppelt von Alltagserfahrungen. Das Wetter hat damit nichts zu tun, lassen Sie sich nicht täuschen, auch wenn das immer wieder gemacht wird, das hat damit nichts zu tun, das sind globale Klimamodelle, die aus sich heraus stimmen oder nicht stimmen, völlig abgekoppelt vom Wetter, also eine Wissenschaft, die das sozusagen hingekriegt hat, diese Entkopplung, das verdient schon Anerkennung. Die Klimaforscher können immer weniger die Menschen nicht verstehen oder unterstellen, dass alle Menschen, die rational sind, kleine Klimaforscher sein müssen. Denn wenn die anders denken, wenn die sozusagen das Gefühl haben, das überzeugt mich nicht oder ich werde da in einer bestimmten Weise von betroffen, dann schlägt das diesem Weltbild ins Gesicht. So kommt es zur technokratischen Lebenslüge und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn in der Welt des Homo Ökologicus wird das Primat der Demokratie zweitrangig und die durch Klimawandel und Klimapolitik erzeugten Ungleichheiten geraten zur Nebensache. Also alles das, was uns Sozialwissenschaftler hin und wieder nochmal bekümmert, hat dort keinen richtigen Platz. Hier droht der Kurzschluss von den schaurig schönen Bildern schmelzender Eiskappen zur Notwendigkeit einer Art Notstandsexpertokratie, die das Gemeinwohl gegen diese nationalen und demokratischen Interessen im Überlebensinteresse aller durchzusetzen versucht. Die drei Komponenten Antizipation der Menschheitskatastrophe, das Zeitkorsett, das Sie ja sehr sorgfältig konstruiert haben, und die sichtbare Unfähigkeit der Demokratie zu entschiedenen Handeln führen dazu, dass halb unausgesprochen Wolfgang Harichs Vision vom starken, hart durchgreifenden Zuteilungs- sowie asketischen Verteilungsstaat in den Köpfen herumgeistert, also ökodiktatorische Modelle, gerade durch die Köpfe der Engagiertesten gehen. Ich habe, nachdem ich das Buch Weltrisikogesellschaft geschrieben habe, in Berlin einen Schock erlebt, den ich dabei hier bei der Gelegenheit gerade wiedergeben vielleicht ist das ja eine Sache, die wir auch nachher hier diskutieren. Da wurde bei den Grünen fand der Stadt voller Hörsaal, lebhafte Diskussion. Die Vorstellung, dass Klimawandel noch auf dem Hintergrund von Demokratie bewältigt werden kann, wurde als völlig antiquiert von der Mehrheit abgetan. Das war überhaupt kein Thema mehr. Ich musste sozusagen in meinem Gedächtnis wieder die Argumente vorkramen, warum überhaupt Demokratie noch einen Sinn hat, weil das schon völlig abwegig war als eine mögliche Antwort für diese Art von Herausforderung. Insofern ist das keine völlig an den Haaren herbeigezogene Kritik. Interessanterweise setzt also solche Fantasien oder solche Modelle oder solche Hintergrundannahmen setzen wiederum den Nationalstaat voraus, letzten Endes. Denn man sagt, der Nationalstaat muss jetzt durchgreifen und muss sozusagen eine entsprechende Politik durchsetzen. Aber wie geht man mit den anderen Nationalstaaten um? Es gibt ja viele. Wie geht man mit denen um, die sozusagen dieser Politik sich nicht beugen? Und das ist interessant, weil ja wieder letzten Endes das Paradigma des Nationalen im Vordergrund steht. Weltstaat haben wir nicht, den wir dafür beauftragen könnten. Wollen wir möglicherweise auch gar nicht haben. Das könnte ja wieder neue Probleme schaffen. Aber wie kann man sozusagen über nationalstaatliche Grenzen hinweg eine solche ökodiktatorische Perspektive umsetzen? Da wird deutlich, dass die völlig irreal ist. Obwohl sie in den Köpfen vorherrscht, in vielen Köpfen, sie ist absolut irreal. Sie ist nicht, man muss sie gar nicht nur normativ kritisieren. Sie ist völlig undurchsetzbar. Sie hat sozusagen gar keinen Realitätsgehalt, weil es gar keine Instanz gibt, die als Antwort auf den Klimawandel überhaupt in der Lage wäre, diese Art von technokratischer Vision umzusetzen. Was folgt aus alledem? Es führt kein Weg an zwei Einsichten vorbei. Erstens kann die nationale Politik im globalen Zeitalter nur in Form transnationaler Kooperation nationale Souveränität zurückgewinnen. Nationale Souveränität ist im Zeitalter der Kosmopolitisierung als solche eine Illusion. Sie kann nur in der Kooperation zwischen politischen Akteuren überhaupt gewonnen werden. Deswegen ist die Europäische Union so wichtig. Die Europäische Union ist das Paradigma dafür, wie möglicherweise Nationalstaaten, die sich zusammenschließen auf der Grundlage von Recht und einer Reflexion ihrer Geschichte, die Souveränität ihrer Mitgliedsländer erweitern und nicht abbauen. Das ist der entscheidende Punkt. Also nationale Souveränität ist nicht national, sondern nur weltinnenpolitisch zurückzugewinnen. Zweitens, wenn die EU zerfällt, und das ist, ich meine, die EU ist ein anderer Begriff für Krise. Also die EU ist immer Krise. Also das ist nichts Neues für uns. Aber man hat ja jetzt den Eindruck, und vielleicht täuscht er ja wieder, dass diese Krise wirklich noch mehr als eine Krise sein könnte und dass es wirklich an die Substanz geht. Deswegen muss man mal vorläufig überlegen, was eigentlich ist, wenn tatsächlich der Euro zerfällt und damit auch die Europäische Union kastriert wird. Meine ich, muss man einsehen, dass es auch die bisher in der Europäischen Union so mächtigen und wortstarken Mitgliedstaaten nicht mehr gibt. Also sozusagen das, was mit der Europäischen Union gibt es diese Art von Deutschland nicht mehr und diese Art von Frankreich nicht mehr. Die Vorstellung, dass sozusagen einfach Deutschland minus Europäische Union ein starkes Deutschland darstellt, ist eine völlige Illusion, die sozusagen die Art der Vernetzung und auch die Transformation von Macht in der Europäischen Union völlig verkennt. Denn Merkel beispielsweise und Deutschland hat ja deswegen auch weltpolitisch ein solches Gewicht, weil sie die Europäische Union repräsentiert. Wenn man die wegnimmt, da bleibt gar nicht mehr viel übrig, ganz davon abgesehen, dass die einzelnen Länder gar keine angemessene Antwort auf die großen Fragen haben können, von denen sie ja umzingelt sind. Das heißt, die europäischen Nationalstaaten brauchen mehr Europäisierung, um zu überleben. Nicht nur Europa, sondern die europäischen Nationalstaaten brauchen mehr Europa, um zu überleben. Nur dann können sie eigentlich ihrem eigenen Machtverlust oder möglicherweise sogar ihrer eigenen Krise entgegenwirken. Man kann natürlich auch sagen, das ist alles Krisengerede und dann entsteht ein anderes Szenario. Vielleicht entwickeln sich die Dinge auch so. In der Krise gibt In der Krise ist es der Euro, der uns beschützt. Wir haben ja vor gerade kurzem gesagt. Und nach der Krise werden wir wieder mehr Europa brauchen, um die nächste und übernächste Krise zu bestehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.